Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pokolit Podcast. Ich bin Susi Peter und bevor ich euch ein bisschen mehr erzähle, worum es in der heutigen Folge gehen wird, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für alle, die bei unserem Community-Event Ende September in Berlin waren. Wir wissen, dass einige von unseren Podcast-HörerInnen da waren. Wir haben uns sehr gefreut, euch persönlich kennenzulernen. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal erwähnen, dass Annas und Lucys Buch jetzt überall im Handel erhältlich ist. Machtsprache, ein Manifest für mehr Gerechtigkeit. Für alle, die sich für Sprache interessieren, kann ich dieses Buch wirklich nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und um Sprache soll es natürlich auch heute wieder in unserer aktuellen Folge gehen. Anna hat sich mit der Literaturübersetzerin Maria Humitsch zusammengesetzt, die uns Einblicke gewährt hat in ihre Arbeit. Was sind die Herausforderungen von diesem Beruf? Ganz detailliert sprechen sie über den Roman Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois, den Maria Humitsch gemeinsam mit Gesine Schröder übersetzt hat. Das Besondere an diesem Roman ist, dass er wechselt zwischen Standard American English und African American Vernacular English im Original, was eine ganz besondere Herausforderung ist, wenn man das Buch ins Deutsch übersetzen möchte, weil es für das African American Vernacular English kein Äquivalent im Deutschen gibt. Wie Gesine und Maria mit dieser Herausforderung umgegangen sind, wie in der Vergangenheit mit African American Vernacular English in Übersetzung umgegangen wurde, das erzählt sie euch jetzt im Gespräch mit Anna.
Hallo, liebe Maria.
Hallo, Anna.
Wie schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Du arbeitest als Literaturübersetzerin aus dem Englischen und dem Portugiesischen und gewährst uns heute ein paar Einblicke in diese Tätigkeit. Bevor wir inhaltlich loslegen, erzähl mir doch gern mal, wie du überhaupt zum Übersetzen gekommen bist und was dich für diese Arbeit begeistert. Weil, wenn ich das so richtig verstehe, machst du das ja schon eine ganze Weile.
Das stimmt. Also vielen Dank erstmal an dich für die Einladung zu diesem Gespräch. Das stimmt, ich übersetze aus zwei Sprachen, aus dem Portugiesischen und Englischen, wie du richtig gesagt hast, tatsächlich schon eine ganze Weile, seit 15 Jahren. Die Wege in das Literaturübersetzen, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, weil LiteraturübersetzerInnen zu sein keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Also das heißt, im Grunde könnte sich jeder so nennen und sich ein kleines Schild an die Tür machen und sagen, ich bin es. Und die Frage ist eben so ein bisschen, was zeichnet eine Literaturübersetzerin aus? Was braucht man sozusagen, um diese Tätigkeit auszuüben? Mein Weg ist so, dass ich an der Universität Leipzig und dann in Lissabon und später auch in Brasilien, in Florianópolis, Übersetzung tatsächlich als Fachübersetzerin studiert habe, aber auch in Kombination mit Afrikanistik und Psychologie, das war damals noch eine relativ wilde Kombination. Also ich habe 2002 angefangen zu studieren, da konnte man das noch machen. Ich glaube im Moment, also jetzt könnte man das mittlerweile nicht mehr so machen. Und für mich war relativ schnell klar, dass mich eben Gebrauchstexte, Fachtexte einfach nicht anmachen. Also dass da sehr wenig sozusagen mit Sprache hantiert wird. Man hat da gar keinen Spielraum, Sprache zu gestalten, sondern da geht es eben vornehmlich darum, Informationen von A nach B zu transportieren. Und das ist auch wichtig, aber das war jetzt nicht das, was mich sozusagen gereizt hat. Und ich habe ganz früh gewusst, ich möchte mit Literatur arbeiten. Und man hat mir immer gesagt, Literaturübersetzung ist eben insofern eine schwierige Branche, weil man da einfach, weil die Honorarsituation ganz schwierig und schlecht ist. Und darüber können wir vielleicht später noch sprechen an anderer Stelle, wenn es passt. Und trotzdem war erstmal dieser drängende Wunsch da. Und ich hatte dann das Glück, in Brasilien eine Professorin zu begegnen, die damals an einer Anthologie gesessen hat und Studierende eingeladen hat, sich mit Übersetzungen zu beteiligen. Das war damals eine Anthologie von brasilianischen ausschließlich Autorinnen der Gegenwartsliteratur. Und da habe ich dann zwei Texte beigesteuert und beim Übersetzen dieser Kurzgeschichten gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Und mit dieser Kombination einer sogenannten Kleinsprache und großen Sprache, also diese Größe bezieht sich ja immer nur auf das Auftragsvolumen und nicht auf die SprecherInnenzahl. Da hat man den Vorteil, es gibt deutlich weniger Aufträge für das Portugiesische, also in der Belletristik, aber gleichzeitig sitzen eben auch weniger Menschen in Verlagen, die diese Sprache sprechen, also die Portugiesisch sprechen und darum dann darauf angewiesen sind, dass Menschen eben ja Vorschläge machen, Bücher in die Verlage tragen, Gutachten schreiben, Exposés schreiben. Und 2013 war Brasilien Gastland der Frankfurter Buchmesse damals und da habe ich dann an verschiedene Verlage sozusagen Exposés geschickt mit Empfehlungen zu einem bestimmten Buch und dann haben Verlage eben das dankbar angenommen und sich auch später noch daran erinnert, ah, da war doch mal jemand mit Portugiesisch in der Kombination und das war so ein bisschen zum einen ein Einstieg und gleichzeitig habe ich eben sehr viele Seminare besucht, habe damals meine Diplomarbeit über die Zusammenarbeit zwischen LiteraturübersetzerInnen und LektorInnen großer Publikumsverlage in Deutschland geschrieben und 10 LektorInnen interviewt und das war total spannend und natürlich war es gleichzeitig auch clever, weil das eben potenzielle AuftraggeberInnen waren und mich natürlich damals auch interessiert hat, wie kriegt man sozusagen Fuß in die Tür und was muss man machen als Anfängerin. Genau, das war so ein bisschen der Einstieg. Und gleichzeitig funktioniert eben in dieser Branche ganz, ganz viel über Vertrauensvorschuss im Sinne von Empfehlungen von KollegInnen. Also ich kenne sehr, sehr viele, die eigentlich erst das Projekt über die Empfehlung einer Kollegin, eines Kollegen bekommen haben. Und so war es im Grunde bei mir auch. Bei mir war es dann Ulrich Blumenbach. Bei ihm habe ich ein Seminar besucht, damals in der Schweiz. Und er hat dann gesagt, okay, schick mir mal, was du bis jetzt so gemacht hast. Und das taugte offensichtlich. Und dann hat er mich bei Kima und Witsch empfohlen. Und von denen habe ich dann auch meinen ersten Auftrag bekommen. Und so bin ich quasi reingekommen.
Ja, spannend, dass Netzwerken total wichtig ist, habe ich auch schon gemerkt. Ja. Und dann ist es aber ja auch so, dass ÜbersetzerInnen auch so ein bisschen sich vielleicht ein Profil erarbeiten und für bestimmte Themen stehen oder für bestimmte Regionen stehen. Ist das bei dir auch so, dass du so einen thematischen oder regionalen Schwerpunkt dann hast?
Ja, also ich sag mal, ein Profil sich zu erarbeiten, ein bestimmtes Genre, sich da zu einer Expertin, einem Experten aufzuschwingen, das kann man im Grunde ja erst dann, wenn die Auftragslage das hergibt. Natürlich könnte man auch einen anderen Weg gehen, dass man sagt, ich suche mir einen ganz anderen Brotjob und dann möchte ich aber daran arbeiten, dass ich nur eine bestimmte Art von Literatur machen kann. Bei mir war das eben anders. Das Literaturübersetzen war immer mein Brotjob und das hieß zumindest am Anfang, dass ich eben auch teilweise dann froh war, überhaupt Aufträge zu haben und noch nicht so wählerisch sein konnte. Das hat sich dann erst mit der Zeit verändert. Was ich aber beobachtet habe, ist eben zum einen, also Impulse, die von außen kamen, dass LektorInnen in den Verlagen gesehen haben, ich habe Afrikanistik studiert und dann das Gefühl hatten, okay, da sitzt jemand, der auch ein bestimmtes Interesse hat in dieser Kombination mit Portugiesisch, sich vor allem ich auch mich im Studium dann auf das lusophone Afrika sozusagen spezialisiert habe und dann oft Aufträge kamen von LektorInnen zu sagen, okay, wir haben da eine nigerianische Autorin, das jetzt nicht, natürlich nicht lusophones Afrika, aber sozusagen mit diesem Schwerpunkt Afrikanistik gesagt haben, okay, hast du da ein Interesse an diesem Land, an dieser Literatur, hast du da vielleicht schon mal was darüber gelesen oder traust du dir das zu? Und das kam dann eben zunehmend, dass LektorInnen auch gucken so ein bisschen, wie sieht die Publikationsliste aus einer Übersetzerin, eines Übersetzers und sich dann daraus vielleicht so Themenschwerpunkte ergeben und dann hat man eben selber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese Richtung verstärken. Also ich möchte genau dieses Gebiet sozusagen vielleicht ausbauen und in meinem Fall ist es so, dass ich eine ganze Reihe von sowohl AutorInnen aus verschiedenen afrikanischen Ländern übersetzt habe, aber auch verschiedene schwarze US-Amerikanerinnen übersetzt habe und zugleich aber immer wusste, mir geht es eigentlich darum, spannende Literatur zu machen, interessante Literatur, sprachlich interessante Literatur, sprachlich für mich auch fordernde Literatur. Also ich habe da nie und möchte das eigentlich auch nicht sozusagen so eine ganz fest abgesteckte Grenze gezogen und gesagt, ich mache jetzt nur noch dieses oder jenes. Ich habe auch natürlich durch das Portugiesische verschiedene eher tendenziell brasilianische AutorInnen angeboten bekommen. Viele Verlage gucken manchmal auch so ein bisschen, wie passt das vielleicht von der Altersstruktur sozusagen. Also zu Beginn habe ich auch viele Debüts angeboten bekommen. Und für mich ist, glaube ich, eigentlich vor allem der Fokus darauf zu sagen, ich möchte Literaturen übersetzen, in denen sowohl inhaltlich auch als auch sprachlich was passiert. Also wo Sprache besonders gestaltet wird, wo vielleicht Reibung im Text ist, Widerstand, irgendwas Abseitiges. Also das sind auf jeden Fall die Texte, die mich am stärksten reizen sozusagen, ja.
Ja, spannend. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu dem Buch, über das wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Das ist von einer schwarzen US-Amerikanerin, Honoré Fanon Jeffers. Und es geht um den Roman Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois. Diesen Roman hast du zusammen mit Gesine Schröder ins Deutsche übersetzt.
Genau,
und das war so ein ganz umfangreiches Projekt.
Ja.
Ich glaube, die deutschsprachige Ausgabe hat fast 1000 Seiten.
Korrekt, ja.
Und also ich habe es total gerne gelesen. Es ist ein dickes Buch, ein anspruchsvolles Buch. Und es ist so in erster Linie, würde ich sagen, eine Familiengeschichte von der Afroamerikanerin Ailey Bell Garfield. Und die zieht sich aber über verschiedene Generationen. Genau, damit gibt es dann auch so komplizierte familiäre Verwicklungen, die eine Folge von Siedlungskolonialismus und Versklavung sind.
Ja.
Genau, so würde ich jetzt das Buch beschreiben. Wie würdest du es denn vielleicht selbst beschreiben? Und wie bist du an diesen Auftrag gekommen und zu der Zusammenarbeit mit Gesine?
Also natürlich lassen sich 1000 Seiten wahnsinnig schwer pitchen und zusammenfassen. Aber man könnte sagen, dass Honoré Fanon Jeffers mit den Liebesliedern die Gründungsgeschichte der USA und die gesamte Geschichte der USA bis zum heutigen Tag noch einmal neu erzählt, und zwar zum einen aus schwarzer Perspektive, aber vor allem aus schwarzer weiblicher Perspektive. Und das ist dieser Roman für mich in erster Linie. Und natürlich hast du völlig recht, das ist ein Familienroman, das ist auch eine Art Bildungsroman, auch im mehrdeutigen Sinne, weil nämlich die Leserinnenschaft auch sozusagen dazu aufgerufen wird, also natürlich wird man das bei jedem Buch, aber hier ganz speziell, sich wirklich nochmal ganz neues Wissen anzueignen. Man spürt einfach so schmerzhaft beim Lesen die eigenen Wissenslücken, weil es da einen ganzen schwarzen Kanon zu entdecken gibt, sei es jetzt in der Literatur, in der Musik, aber besonders auch, was sozusagen ja eine ganze Reihe von renommierten schwarzen Intellektuellen des 20. und 19. Jahrhunderts die es zu entdecken gibt einfach und von denen viele noch nie gehört haben. Das alles bietet dieser Roman anhand dieser Familiengeschichte. Zu diesem Auftrag bin ich gekommen über, also der Piper Verlag hat dieses tolle Projekt in Angriff genommen. Das war natürlich auch ein Wagnis, weil Honoré Fanon Jeffers zum einen in Deutschland völlig unbekannt war. Es war ihr erster Roman, dieses Riesenprojekt. Sie ist Lyrikerin, sie hat 5 Lyrikbände veröffentlicht und dieser Titel The Love Songs Of ist ja auch so eine Art Hommage, nicht nur an eben W.E.B. Du Bois, sondern auch eine Hommage an T.S. Eliot und sein Langgedicht The Love Songs Of Alfred Prufrock. Ja, also dass der Piper Verlag dieses Projekt angegangen ist, das ist, dafür bin ich ihm immer noch wahnsinnig dankbar. Und Thomas Tebbe, der ist eben Cheflektor bei Piper, der hat mich damals angerufen im Sommer. Ich weiß noch, ich stand irgendwo in einer Seitenstraße in Leipzig und er hat gesagt, ich habe ein ganz tolles Projekt und ja, hast du Zeit? Und dann hat er die Seitenzahl genannt und dann hat es mich natürlich erstmal total erschlagen. Und ich habe gedacht, okay, 1000 Seiten, das ist wirklich immer so ein, das Schrillen, glaube ich, bei jeder Übersetzerin, bei jedem Übersetzer erstmal die Alarmglocken, weil man denkt, okay, man weiß genau 1000 Seiten, das bedeutet mindestens ein Jahr Arbeit, wo man auch dann eben aus allem raus ist. Und wenn man bestimmte StammautorInnen hat und gerne auch weitermachen will und weiß, da kommt vielleicht irgendwas, das muss man sich irgendwie immer gut überlegen. Und dann habe ich gesagt, also schick mir auf jeden Fall das Manuskript. Ich habe es dann relativ schnell gelesen, fand es wahnsinnig toll und wusste, ich will es machen. Aber es war auch klar, alleine würde ich das nicht schaffen. Und Thomas Tebbe hatte dann selber einzelne Vorschläge und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte mit Gesine Schröder. Und wir kennen uns aus anderen beruflichen Zusammenhängen und ich schätze sie sehr. Und genau, und dann haben wir uns zusammen, also kurz geschlossen und telefoniert und gefragt, so ein bisschen natürlich verschiedene Eckdaten abgeklopft. Wer hat welche, bringt welche Expertise mit? Wer hat welche Interessen sozusagen? Und dieses Buch bietet eben sehr gut die Möglichkeit, das aufzuteilen. Das ist eben nicht in jedem Fall so, weil es 2 Stränge gibt, die zusammenlaufen. Also es gibt diesen Hauptstrang der Ahnen, dieser Hauptfigur, sozusagen eine Art Chor aus allen VorfahrInnen dieser Familie. Und dann gibt es eben diesen Hauptstrang, der mehr oder weniger in der Gegenwart einsetzt, der Hauptfigur. Und diese beiden Stränge laufen zusammen, haben aber vom Ton her, sind die ganz verschieden angelegt. Dieser Chor der Ahnen, was fast schon so einen biblischen Ton manchmal hat, was sehr archaisch ist. Und das klar war, den muss man ganz anders anlegen. Der Hauptstrang, der Hauptfigur von dieser Familie Garfield, da arbeitet die Autorin ganz, ganz stark mit dem African American Vernacular English, also dem, was auch als Black American English bezeichnet wird. Es war klar, wir müssen da irgendwas mitmachen, also eine Lösung finden, eine überzeugende, beziehungsweise war überhaupt erstmal die Frage, trauen wir uns das zu? Haben wir auch darauf Lust? Finden wir da Ansätze, die überzeugend sind? Genau, und dann war so ein bisschen die Frage, wer möchte was machen? Und da waren wir uns eigentlich ziemlich schnell einig. Und das war dann irgendwie auch toll. Und das war wirklich insgesamt eine extrem bereichernde Zusammenarbeit mit Gesine Schröder an der Stelle. Wir haben uns viel, viel ausgetauscht, auch mit unserer Lektorin Franziska Zinsch bei Pieper, die sehr viel Zeit, sehr viel Gedanken in das Projekt investiert hat, was nicht so selbstverständlich ist, dass man häufig zu dritt mal telefoniert, dass wirklich sehr genau am Text gearbeitet wird und man verschiedene Varianten und Versionen diskutiert und so weiter. Also das war eine tolle Zusammenarbeit, sowohl mit Gesine als auch eben mit Franziska Zinsch. Und wir haben das dann so aufgeteilt, dass Gesine Schröder gewissermaßen diesen biblischen Ton herausgearbeitet hat und diesen Strang der Ahnen übersetzt hat und ich den Gegenwartsstrang sozusagen.
Ja, wow, super spannend. Du hast jetzt schon so viele Punkte gemacht, auf die ich gleich noch eingehen möchte. Mich würde aber als erstes interessieren, wie lange habt ihr denn dann letztendlich gebraucht?
Ja, das ist immer total schwer zu sagen, weil man, wenn man so ein Projekt annimmt, auch wenn man nicht direkt anfängt, dann zu übersetzen, weil man vielleicht noch an einem ganz anderen Projekt sitzt und so war das ja auch. Also das arbeitet ja schon in einem und man liest sozusagen links und rechts Texte, man sammelt Material, man liest andere Bücher, wo ich angefangen habe zu schauen, was haben denn KollegInnen mit dem African American Vernacular English gemacht in der Übersetzung? Was finde ich überzeugend, was finde ich nicht überzeugend? Also man legt dann schon so Materialsammlungen an beispielsweise. Und die reine Übersetzungszeit, würde ich sagen, war ungefähr ein halbes Jahr. Das war schon viel, also oft hat man viel, viel weniger Zeit. Also natürlich gab es eben ja auch eine Deadline und das, ich glaube, von dem Tag des Anrufs, als ich das Buch angeboten bekommen habe, bis zur Abgabe waren ungefähr ein Jahr Zeit. Das ist eigentlich nicht so viel, wenn man sich eben bedenkt, wie viel Recherche für dieses Projekt stattfinden musste, wie viele Fassungen, wie viel Absprache und so. Also das war zum Teil schon sehr, sehr dicht. Und natürlich ist es auch so, dass beim Übersetzen, so wie bei allem, was man macht, also je mehr Zeit man hat, umso besser. Das ist eben oft eine Zunahme an Qualität, die das dann bedeutet, ja, je mehr ich eben ins Detail gehen kann, nochmal recherchieren kann, auch den Text vor allem auch liegen lassen kann, um wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man diese Zeit vielleicht nicht in dem Maße hat, wie man sie bräuchte, wenn man dann zumindest eine Partnerin hat, wie in diesem Fall, und man gegenseitig die Texte liest und ja einen Abstand zu dem Text der anderen Person hat und dann sagen kann, ich lese den vielleicht das Original an der und der Stelle nochmal ein bisschen anders oder ja einfach so Detailfragen auch besprechen kann. Und in unserem Fall gab es ja einfach sehr, sehr viele, ja, sehr viele Aspekte zu besprechen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es irgendwie ein total großer Gewinn für die Arbeit ist, wenn man sich so intensiv austauschen kann. Ja. Hast du denn in deinen ganzen Recherchen, also abgesehen von dem African American Vernacular English, auf das wir gleich noch konkret eingehen, was hast du denn bei deiner inhaltlichen Auseinandersetzung gelernt durch diese Übersetzung, durch dieses Buch? Oder was fandst du besonders interessant während deiner Recherchen?
Also ich habe enorm viel gelernt bei diesem Projekt. Also ich habe das ja vorhin schon kurz angesprochen, diese schmerzliche Erfahrung zu spüren, was man einfach alles nicht weiß, wie einseitig Geschichtsschreibung im Grunde funktioniert und auch Kanonbildung. Und dass mir viele, gerade der schwarzen Intellektuellen, die genannt wurden, Soziologen, HistorikerInnen, PolitikerInnen dieses 20. Jahrhunderts einfach nicht bekannt waren, dass ich da einfach wirklich zugeben musste, ja, von da habe ich viele Namen noch nie gehört und wirklich bei Null angefangen mit der Recherche. Es ist einfach eine Tatsache. Also es gibt unendlich viel Wissen, das wir nicht wissen können. Ja, und das Bibliotheken sind für mich auch immer so ein beeindruckender Ort, weil man einerseits denkt, wow, es gibt so viele tolle Sachen, die man erfahren und lernen kann, und gleichzeitig zeigen einem Bibliotheken natürlich auch, was man alles nicht weiß und nicht wissen kann. Übersetzen ist ja auch immer eine Einladung, den Horizont zu erweitern. Das ist ja auch einer der vielen Aspekte, die so toll sind am Übersetzen. Und in diesem Fall habe ich eben wirklich diese gesamte schwarze Perspektive auf die Gründungsgeschichte der USA, aber auch auf alles, was danach kam, war im Grunde natürlich für mich eine Erweiterung. Und einzelne Aspekte, zu denen hatte ich mich schon mal belesen und auch von W.E.B. Du Bois hatte ich gehört, aber ich wusste auch zu ihm im Grunde sehr, sehr wenig. Und auch die ganze Geschichte der historically black universities und colleges in den USA beispielsweise, ja. Auch die Politik, die dahinter stand, ab wann war es eigentlich möglich, sozusagen überall in den USA Colleges und Universities zu besuchen und so weiter. Und welche Rolle spielen aber diese historically black Universities noch bis heute und so weiter. Was haben sie eigentlich für eine Bedeutung für die schwarze Community? Also ich habe da an allen Stellen eigentlich nur hinzugelernt, kann man sagen. Ja,
ja, das klingt auf jeden Fall super bereichernd. Mhm. Genau, und ihr habt jetzt sozusagen in dem Buch zwei Sprachen übersetzen müssen. Also einmal das Standard American English und dann das African American Vernacular English.
Ja.
Gerade letzteres wird ja häufig als Slang bezeichnet oder ja teilweise auch nicht als eigene Sprache verstanden. Standard American English ist vielen in Deutschland wahrscheinlich bekannt, weil das ja auch das ist, was wir in der Schule lernen. Also entweder britisches Englisch oder Standard American English oder an der Uni. Genau, vielleicht kannst du als erstes erzählen, wie sich das African American Vernacular unterscheidet und was du zu diesem Vorwurf sagst, dass es kein richtiges Englisch in Anführungsstrichen sei.
Also das ist ein Riesenthema. Man könnte wahrscheinlich stundenlang dazu sprechen und gleichzeitig möchte ich vorwegschicken, dass ich natürlich ich bin weder studierte Sprachwissenschaftlerin oder Linguistin und ich bin natürlich auch keine Expertin in dem Sinne für African American Vernacular English, sondern alles, was ich weiß, habe ich mir angelesen und drauf geschafft, so wie man das als Übersetzerin macht und einfach versucht, durch Recherche mir da eine Meinung zu bilden. Man muss eben ganz klar sagen, dass, so wie du das ja auch gemacht hast, also es gibt immer noch heute verschiedene Menschen und Gruppen, die behaupten, das sei ein Slang oder es sei ein Dialekt oder ja, oder ein Soziolekt. Und mittlerweile würde ich aber sagen, dass sich doch die Mehrheit einig ist, dass es eben eine eigenständige Sprache ist. Also es gibt ja diesen sehr berühmten Text von James Baldwin aus dem Jahr 1979, If Black English isn't a language, then tell me what it is. Es gibt einen sehr renommierten und sehr kundigen, witzigen schwarzen Linguist, nämlich John MacArthur, der auch eine Kolumne in der New York Times hat und der immer wieder gerade dazu schreibt sozusagen und im Grunde belegt, welche Aspekte man alles aufzählen kann, wenn man argumentieren muss, dass es eine eigenständige Sprache ist. Das Black American English hat ganz klar eine eigene Grammatik, ein eigenes Vokabular, eigene Bilder, eigene Redewendungen, eine eigene Phonetik. Im Grunde, wenn man sozusagen eine Auflistung nehmen würde dessen, was Sprache, eigenständige Sprache charakterisiert, könnte man überall ein Häkchen machen. Und was eben auch dagegen spricht, dass es beispielsweise als Dialekt bezeichnet wird, ist eben auch, dass es natürlich ja gar keine regionale Einschränkung gibt in dem Sinne, sondern dass es eben wirklich eine Sprache ist, im Grunde sowohl erzwungenes Ergebnis als auch Schöpfung der schwarzen Diaspora ist und ganz eng verwoben und eindeutig verwoben mit der Sklaverei und dem Sklavenhandel und auch identitätsstiftend ist. Ja, also für mich ist es ganz klar eine eigenständige Sprache und auch eine Sprache, die im Grunde, wenn man sich näher damit beschäftigt, tatsächlich nuancenreicher ist auch als das Standard American English. Und das ist uns in dem Roman nochmal in der Feinarbeit ganz stark aufgefallen, wo man dann eben auch wirklich sagen muss, wenn man Standard American English spricht. Natürlich kann man verschiedene Aspekte sich herleiten oder Bedeutung, aber es gibt wahnsinnig viel, das man sich eben nicht herleiten kann, sondern wo klar ist, das muss man recherchieren. Es gibt mittlerweile auch Wörterbücher, Online-Wörterbücher. Es gibt Möglichkeiten, da zu recherchieren und sich Bedeutungen eben anzueignen. Aber dann sieht man eben auch, dass man, wenn man es nicht herleiten kann, dass es eine ganz eigene Sprache ist. Also man muss es entweder wissen oder was die Bedeutung verschiedener Vokabeln sind oder verschiedene Redewendungen oder auch verschiedener grammatikalischen Eigenheiten. Und wenn man das nicht herausfinden kann und nicht nachlesen kann, dann erschließt sich einem das sozusagen nicht einfach, indem man Standard American English spricht.
Genau, aber das ist ja super, dass es jetzt schon Wörterbücher dann für African American Vernacular English gibt und das hat es sicherlich ja für euch auch ein bisschen einfacher gemacht. Ja. Genau, du hast vorhin schon angedeutet, dass hauptsächlich in dem einen Strang, den du übersetzt hast, dieses Englisch auftaucht. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, wie es in dem Roman verwendet wird? Also welche Personen sprechen dieses Englisch, in welchen Situationen?
Ja. Also, das ist wahnsinnig interessant, weil eben genauso komplex wie diese Sprache selbst ist, ist eben auch die Anwendung, wenn man dann genauer hinschaut. Und es ist eben so, dass in der Literatur, wenn Black American English auftaucht, im Grunde es im Englischen ja erstmal vor allem ein Marker ist, der anzeigt, hier spricht eine schwarze Figur. Und einen solchen Marker gibt es im Deutschen nicht. Also es gibt kein schwarzes Deutsch in dem Sinne, also kein historisch gewachsenes schwarzes Deutsch, kein Äquivalent, das man natürlicherweise verwenden könnte. Das ist eben das eine, dass es diesen Marker enthält. Zugleich ist es aber so, und das zeigt der Roman ganz deutlich, dass es natürlich nicht jede schwarze Person automatisch, also jetzt in den USA, jeder schwarze Amerikanerin automatisch Black American English spricht und das in jedem Kontext und zu jeder Zeit. Sondern es ist ganz klar, dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass es auch natürlich Teil der Identität ist und trotzdem auch eine Sprache, die dazu dienen kann, entweder Zugehörigkeit zu signalisieren, dass man sie dann bewusst einsetzt und spricht oder auch Abgrenzungen, die in bestimmten Kontexten, in denen sich schwarze Menschen bewegen, aber vielleicht auch die zumindest im Roman dann nicht angewendet wird, weil man eben um die Außenwirkung weiß beispielsweise oder weil man keine Angriffsfläche bieten möchte im universitären Kontext beispielsweise. Oder auch, weil man familiär so erzogen wurde, dass man in bestimmten sozialen Kontexten eben dann nicht Black American English spricht, sondern Standard. Und da gibt es dann ja auch Parallelen zu anderen Varietäten, die auch sozusagen als weniger angesehen gelten und dann eben in bestimmten sozialen Kontexten nicht so akzeptiert sind. Und im Roman ist eben ganz klar, mal ist es Familiensprache, mal ist es Sprache der schwarzen Community an sich, mal ist es eben eine Sprache, von der man sich distanzieren will in einem bestimmten Kontext. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und die einzelnen Figuren nutzen dieses Instrument auch und wechseln immer wieder von Black American English zu Standard English hin und zurück, hin und zurück. Und dann wird es eben wahnsinnig interessant, in welchen Situationen, wo und wann im Gespräch diese Wechsel stattfinden und welche schwarze Figur spricht was wann. Und das macht Honoré Fanon-Jeffers eben wahnsinnig kunstvoll und gut. Und das ist eben nicht nur eine Mehrstimmigkeit im Text, sondern eben auch diese Mehrsprachigkeit, die erzeugt ja auch wahnsinnig viel Stimmung, ist eben auch ein ästhetisches Mittel und zugleich transportiert diese Sprache, diese beiden Sprachen, wahnsinnig viel Geschichte und historische Entwicklung und auch Begriffsgeschichte, also wo sich einzelne Vokabeln eben auch zum Teil verändert haben im Laufe eines ganzen Jahrhunderts, weil dieser Roman ja so einen langen Zeitraum umspannt. Hätten wir das beispielsweise quasi einsprachig übersetzt, also hätten wir gesagt, na gut, im Deutschen gibt es eben kein schwarzes Deutsch, kein historisch gewachsenes schwarzes Deutsch. Dann gibt es keine natürliche Entsprechung, dann haben wir jetzt keine Wahl und dann muss das eben jetzt Hochdeutsch werden, Standarddeutsch. Dann hätte man all das, was ich jetzt aufgezählt habe, einfach gekillt. Also man hätte diese ganzen Wechsel, diese ganzen Zusammenhänge zwischen Kontext und Identität und Zugehörigkeit und wann finden diese Wechsel statt, man hätte das komplett unsichtbar gemacht. Und damit dem Roman auch ein Stück seiner Identität genommen und auch seiner Kunstfertigkeit. Und deswegen war eigentlich von Anfang an klar, wer auch immer dieses Buch übersetzt, muss das berücksichtigen und muss da irgendwie eine Lösung finden.
Ja, das stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor, weil ihr könnt ja auch nicht einfach irgendeinen deutschen Dialekt nehmen, der jetzt nichts mit der schwarzen Community zu tun hat. Deshalb können wir vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter werden.
Ja.
Wie seid ihr vorgegangen? Was habt ihr gemacht? Wo habt ihr euch vielleicht Inspiration und Input auch geholt?
Ja, das begann im Grunde damit zu schauen, was wurde denn in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten in deutschen Übersetzungen mit dieser Sprache gemacht in der Übersetzung. Da stößt man dann relativ schnell auf ältere Texte oder ältere, also Übersetzerinnen auch von Klassikern wie Huckleberry Finn, wo eben klar wird, man hat in den 60ern und 70ern stark den Ansatz verfolgt, sehr umgangssprachlich zu übersetzen, also zum Teil auch noch dialektal tatsächlich. Manchmal versucht dann zum Beispiel mit Einsprengseln aus dem Plattdeutsch oder aber auch aus dem Norddeutschen, auch aus anderen Dialekten, da etwas, eine Art Kunstsprache zu erschaffen. Zum einen ist immer ganz klar, dass Dialekte ja regional verortet sind und darum auch einzigartig und mit sich sozusagen in einem Dialekt ja alles verdichtet, was an einem Ort, an Geschichte, an Tradition, an Bräuchen und so weiter, was mit diesem Ort verbunden ist. Und deswegen ist heute eigentlich auch ganz klar, dass man nicht nur Black American English, sondern auch andere Dialekte nicht mit Dialekt übersetzt. Das war sozusagen die erste Stufe, glaube ich, was Übersetzer in den Anfangsjahren so versucht haben. Später ist man dann dazu übergegangen und hat gesagt, okay, man lehnt das eben stark an Umgangssprache an, beziehungsweise an sprachliche Mittel, die Umgangssprache hergibt. Das heißt, man hat stark mit Verschleifungen gearbeitet, Hamse, Haste und solche Lösungen. Diese Verschleifungen aber, die führen eben oft dazu, dass ein Sprecher, eine Sprecherin, eine Figur im Grunde sprachlich nicht eloquent herüberkommen kann. Also, dass man oft eine Sprache hat, die so ein bisschen zu einer Stummelsprache wird, also wo Grammatik zerhackt wird, wo Vokabular vereinfacht wird, wo in der Aussprache eben Dinge verschliffen werden. Und dann erzielt man quasi einen Effekt, dass die Sprache dieser bestimmten Figur plötzlich Rückschlüsse gibt auf vielleicht die Intelligenz eines Menschen, ja, einer Figur, und die Figuren eigentlich immer diffamiert werden und als weniger klug herüberkommen. Das ist natürlich ein Effekt, der total schwierig ist und den man nicht haben will, auch weil Sprache ja so ein wahnsinnig vielschichtiges Gerüst ist. Also natürlich kann es sein, dass eine Figur nicht gebildet ist, oder es kann sein, dass eine Figur aus einer bestimmten sozialen Schicht kommt und einfach deswegen wenig Lektüreerfahrung mitbringt und sich eine bestimmte einfache Sprache herausgebildet hat, vom Vokabular zum Beispiel. Aber natürlich darf es nicht so sein, dass das immer der Fall ist bei einer bestimmten Sprache. Also da muss man dann ganz genau hingucken, mit welcher Figur, mit welcher Sprecherin hat man es zu tun. Und das hat dann eben gar nicht mehr stattgefunden, sondern da war immer klar, Übersetzungen von Black American English waren immer diese Art von Stummelsprache, die die Sprecherin diffamiert hat. Das hat man dann irgendwann auch verstanden und erkannt und hat dann so ein bisschen, glaube ich, vielleicht aus einer Angst heraus, genau diesen Effekt zu erzielen, eher versucht, das in Standardsprache zu bringen, was natürlich erstmal diesem Problem, von dem ich gerade gesprochen habe, entgegenwirkt und zugleich aber eben ganz, ganz viel an ästhetischen Mittel, an überhaupt Funktion auch in einem Roman. Ja, die Frage ist ja immer, warum, also was ist die Funktion, wenn eine bestimmte Sprache auch vorkommt in der Literatur oder eben bestimmte Varietäten dann in einem Roman vorkommen, was soll das eigentlich aufzeigen und was soll das an Stimmung bringen und so weiter. Das hat man damit natürlich dann im Grunde ausgelöscht in der Literatur. Und insofern ist das eben auch ein bisschen eine, naja, ich sage jetzt mal feige Lösung, die manchmal von Verlagen bevorzugt wird, auch wenn sie Angst haben, dass sonst in der Lösung, die man findet, eben vielleicht etwas dann zutage tritt, was man eben nicht will, dass man die Figuren diffamiert. Ja, dann denkt man, okay, dann ist lieber auf der sicheren Seite, dann lieber Standardsprache, dann lieber Hochdeutsch. Aber das löscht eben, wie gesagt, ganz, ganz vieles aus. Und dann gab es in den letzten, würde ich sagen, 10, 20 Jahren immer wieder Versuche, auch zum Teil von wahnsinnig geschätzten und tollen KollegInnen von nicht nur Black American English, sondern verschiedenen Sprachvarietäten, auch wie Pidgin, wie Kreol, wie Patois, im Deutschen eine Sprache zu finden, die dann im Grunde ja immer eine Kunstsprache ist und sein muss, weil es eben kein natürlich gewachsenes Äquivalent gibt, die da versucht haben, Lösungen zu finden, die viel stärker beispielsweise über Klang und Rhythmus operiert haben und gesagt haben, okay, bestimmte Sprachen haben auch eine ganz eigene Satzmelodie, ein ganz eigenes Level vielleicht von Coolness beispielsweise oder anderes, was dann in der Sprache abzulesen ist, und haben eben versucht, das im Deutschen mit entsprechenden Mitteln nachzubilden und so weiter. Da sind zum Teil ganz tolle Texte entstanden, beispielsweise in der Übersetzung von Miriam Mandelko und Pieke Biermann. Und Manchmal geht das aber natürlich auch schief. Und ich habe so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass je mehr unterschiedliche Mittel verschiedene Übersetzerinnen versucht haben anzuwenden, also die dann versucht haben, sowohl mit Rhythmus und Groove was zu machen, aber eben doch noch mit Verschleifung gearbeitet haben, doch noch versucht haben, irgendwie strukturelle Mittel einzubauen und vielleicht grammatikalische Besonderheiten irgendwie durch den Text hindurchzuziehen. Also ich hatte so den Eindruck, je mehr man da an sprachlichen Mittel einsetzt, umso auffälliger ist es im Deutschen und teilweise auch umso störender. Also so eine Kunstsprache hat eben, da läuft man eben immer Gefahr, dass man, weil es eben nicht natürlich gewachsen ist und auch nicht natürlich klingt, also dass es sehr schwierig ist, genau diesen Effekt zu erzielen, dass es natürlich wirkt und dass die Leserinnenschaft auch das Gefühl hat, ja, da kann ich irgendwie gut mitgehen und nicht jedes Mal irgendwie so ein bisschen zusammenzuckt und denken, das klingt aber komisch. Also da gibt es irgendwie ein ganz feines Maß an, wie viel Abweichung von der Standardsprache erträgt sozusagen die Leserinnenschaft. Ich habe dann nicht unendlich viele Übersetzungsversionen gefunden, die mich total überzeugt hätten, wo ich gedacht habe, ja, genau so machen wir es, genau das will ich machen. Und in den letzten Jahren ist eben noch ein weiterer Ansatz hinzugekommen, der uns dann im Grunde für den Jetztstand überzeugt hat, ja. Und das muss man ja immer wieder sagen. Also so haben wir es auch in unserem Nachwort geschrieben, in unserer Anmerkung dann, dass es nicht eine Lösung des in Anführungsstrichen Problems ist, sondern dass es erstmal der für uns im Moment überzeugendste Ansatz war, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und dieser Ansatz besteht eben darin, gewissermaßen Spuren in den Text, in den deutschen Text zu legen, Original-Einsprengsel dieser Variante oder dieser Sprache, mit der man eben arbeitet. In unserem Fall war das eben das African-American Vernacular English, zu sagen, man möchte etwas von der Sprachfärbung und von der Sprachmelodie der Leserinnenschaft sozusagen übermitteln. Und man möchte da nichts kaputt machen, man möchte nicht die Sprache vereinfachen, man möchte sie nicht auslöschen und man möchte sie auch nicht mit einer Kunstsprache überschreiben, die im schlimmsten Fall vielleicht lächerlich wirkt oder die im Grunde wieder irgendwie einen Effekt hat, der nicht erwünscht ist. Und darum haben wir und auch andere Kolleginnen in den letzten Jahren uns dazu entschlossen, zu sagen, wir trauen der Leserinnenschaft zu, nicht in demselben Maße wie das Original, aber wir trauen ihr zu, dass sie mit Zweisprachigkeit im Text hantieren kann, dass sie aufgrund ihres Wissens im Englischen, ihrer Kenntnisse des Englischen bestimmte Einsprengsel verstehen kann, wo man trotzdem spürt, hier hat man es mit einer anderen Sprache zu tun, aber man bekommt ein Gefühl dafür, was ist hier gemeint. Und als Hilfestellung haben wir im Grunde diese Spuren des African-American Vernacular English, die wir in den Text gelegt haben, zum Teil in einer relativ exakten Übersetzung nochmal im Deutschen hinten angestellt oder vorangestellt oder aber umschrieben, sodass ich glaube, auch wer nicht besonders gut Englisch spricht und nicht jede dieser Spuren entziffern konnte, dass man da nichts verloren hat. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass einem nichts Grundlegendes verloren geht an Informationen beim Lesen des Romans und man trotzdem sehr starken Gespür bekommt eben für diese Sprachfärbung und Melodie.
Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen auf jeden Fall. Das sind so englische Wörter wie Brother, Sister, Honky, Homegoing und so weiter, die sind im Englischen geblieben. Also genau, mich würde einerseits, glaube ich, interessieren, wie habt ihr konkret diese Begriffe ausgewählt? Und genau das, und dann gibt es dazu ja noch ein Glossar hinten dran im Buch, ne?
Genau. Also die Auswahl erfolgte eigentlich im Grunde so ein bisschen über die Häufigkeit. Also es gab ein sehr umfangreiches Vokabular aus dem Black American English, also sehr viele Vokabeln, die uns absolut neu waren und die auch im keinem Standard English Wörterbuch zu finden sind, wo klar war, und dass er auch nochmal belegt hat, dass wir es mit einer eigenständigen Sprache zu tun haben, gibt so ein Maß an, wie viel Fremdheit sozusagen verträgt der Text, also wie viel kann man der Leserinnenschaft zumuten an Vokabular, das man wirklich einfach nicht versteht und auch nicht verstehen kann, sozusagen aus dem Wissen, was man mitbringt. Und dann haben wir ein bisschen geschaut, was sind so Vokabeln, die wirklich sehr, sehr häufig auftreten. Und das waren dann eben 2, 3 Handvoll, haben das dann auch nochmal mit unserer Lektorin besprochen und aber sofort gesagt, natürlich braucht es dann als Angebot, ob man das dann annimmt oder nicht, ist ja nochmal die andere Frage, aber als Angebot an die Leserinnenschaft ein Glossar, wo eben diese verschiedenen Vokabeln, die wir da beibehalten, nochmal erläutert werden und man das besser verstehen kann, worum es da sozusagen geht. Genau, diese Vokabelebene ist eben das eine, also die lexikalische Ebene. Und dann ging es uns aber tatsächlich auch darum, mit diesen einzelnen Spuren, das sind zum Teil ja manchmal nur Interjektionen, manchmal sind es so Halbsätze, wo beispielsweise so einzelne Phänomene des Black American English, wie eben die doppelte Verneinung, die ja sehr sozusagen bekannt ist, oder auch das Zusammenziehen verschiedener Verben und Wörter zu Kurzformen, wo das einfach ersichtlich wird in diesen ja verschiedenen Versatzstücken, die wir da eingebaut haben sozusagen. Also das ist eben die lexikalische Ebene mit dem Glossar. Das ist eben das eine. Und das andere war tatsächlich auch zu zeigen, es ist eine eigenständige Sprache mit einer eigenen Grammatik, die eben auch verschiedene Besonderheiten, von denen man einige in diesen Spuren halt sehen kann.
Ja, total spannend. Und habt ihr währenddessen auch mit der Autorin über eure Entscheidungen sprechen können?
Wir hatten zu der Autorin tatsächlich gar keinen Kontakt während des gesamten Prozesses. Zum einen war sie relativ gut geschützt. Also das Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt zu der Zeit. Also es gab nur Kontakt über ihre Agentin sozusagen. Das ist das eine. Und dann ist es eben so, dass der Kontakt mit der Autorin zumindest zu diesen Detailfragen, was macht man damit jetzt im Deutschen? Da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, inwiefern kann man das dann als Person, die eben die Zielsprache, in der das ja landen soll, nicht beherrscht sozusagen oder einfach die nicht kann, einschätzen? Das ist immer so eine Grundsatzfrage überhaupt in der Zusammenarbeit mit allen AutorInnen als ÜbersetzerInnen. Sozusagen, wie viel Vertrauen ist da eben auch da zu sagen, okay, jede ÜbersetzerIn ist auch ZweitautorIn. Der Text muss halt wieder als eigenständiger literarischer Text funktionieren. Und inwieweit überlässt man dann sozusagen auch der Person die Entscheidung zu sagen, ja, das und das funktioniert eben in der Zielsprache oder kann funktionieren. Und in diesem Fall ist es ja auch tatsächlich so, es gibt ja keinen standardisierten Übersetzungsvorgang für das Übersetzen von Black American English im Deutschen. Es gibt verschiedene Ansätze und manche davon sind überzeugender als andere. Und trotzdem ist es ein ganz offener Prozess. Ich bin super gespannt, was auch da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch kommen wird. Ich hatte auch ein ganz interessantes Gespräch mit einer Kollegin hier aus Leipzig, die ich ebenfalls sehr schätze, Aminata Sissé-Schleicher, einer schwarzen Kollegin, wo wir uns eben auch darüber unterhalten haben und ich sie gefragt habe, wie sie das einschätzt, ob es eben in der schwarzen Community in Deutschland, ob sich da so bestimmte Eigenheiten herausgebildet haben, von denen man sagen könnte, okay, es gibt da so Ansätze in der Community von sozusagen einer eigenen Sprache. Und sie hat eben damals gesagt, zusätzlich natürlich zu dem dann sehr starken eigenen sprachsensiblen Bewusstsein für ganz, ganz viele Ebenen, hat sie eigentlich gesagt, dass sie vor allem beobachtet, dass eben das Englische eine viel stärkere Rolle spielt, wobei es da natürlich auch schwierig ist zu sagen, inwieweit grenzt sich das dann wieder sozusagen von der jüngeren Generation ab, insgesamt in Deutschland, die halt das Englische viel stärker in den eigenen Wortschatz integriert und daraus wiederum dann eigenes Vokabular formt.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch den Eindruck, dass es mittlerweile immer mehr Auseinandersetzungen eben mit diesen Themen gibt. Und es zeigt sich ja unter anderem auch darin, dass immer mehr ÜbersetzerInnen auch Nachworte für ihre Übersetzungen schreiben. Und ihr habt das ja auch gemacht.
Richtig, ja.
Warum war es euch denn wichtig, ein Nachwort zu verfassen für dieses Buch?
Ja, zum einen ist das tatsächlich ein Genre, was in den letzten Jahren zunehmend Beachtung findet, sowohl weil ÜbersetzerInnen selber dadurch zeigen können und zeigen wollen, wie viel Auseinandersetzungen in vieler Hinsicht bei der Arbeit an einem Buch mit dem Text stattfindet, auf verschiedenen Ebenen. Und gerade da, wo man es mit Sprachphänomenen zu tun hat, die eben keinen standardisierten Ansatz verfolgen können, weil es den eben nicht gibt in der Form, ja. Also wie beim Übersetzen von Black American English, wo klar ist, es gibt da keine goldene Regel in dem Sinne. Es gibt eben nur verschiedene Versuche, muss man sagen, verschiedene Ansätze, verschiedene Experimente. Man muss immer wieder neu schauen bei jedem Projekt, was ist die Funktion im Text, wie viel von dem Buch macht das auch überhaupt aus, diese zweite Sprache. Als Übersetzerin dann eben auch zu entscheiden, was mache ich damit und baue ich mir das zu und finde ich da was Eigenes sozusagen. Oder stelle ich mich eben im Grunde, wie wir das auch getan haben, ein Stück weit auch in eine gewisse Tradition, die in einem bestimmten historischen Moment, also jetzt zu dieser Zeit eben die vielleicht anerkannteste ist, dass sozusagen der Entwicklungsstand ist und wir uns gerade in diesem Entwicklungsstand einfinden und sagen, ja, der überzeugt uns im Moment eben auch am ehesten. Und zum einen sind so Nachworte und Anmerkungen der ÜbersetzerInnen oder auch der AutorInnen immer ein Angebot an die LeserInnenschaft, nochmal etwas erfahren zu können, was auch den Prozess nochmal, ja, stärker beleuchtet. Und in unserem Fall war es eben so, dass wir verschiedene Entscheidungen treffen mussten, die eine große Auseinandersetzung und Sensibilität auch erfordert haben, wo uns einfach klar war, da geht es sowohl auf lexikalischer Ebene als eben auch halt bei bestimmten Grundsatzentscheidungen wirklich auch um politische Entscheidungen, sozusagen sprachpolitische Entscheidungen. In dem Falle war es uns dann zum einen wichtig zu sagen, das ist der Ansatz, den wir verfolgt haben bei der Übersetzung des Black American English. Wir haben in dem Nachwort auch Bezug auf die Übersetzung verschiedener Vokabeln genommen, die eben sehr umstritten sind, sprachpolitisch irgendwie sehr heiß diskutiert werden. Eine dieser Vokabeln ist eben Race. Ich glaube vor allem dieser sprachpolitische Hintergrund, aber eben auch das nicht standardisierte, das hat so Anlass gegeben, da eine Anmerkung des Apparats, also einfach diese Anmerkung zu schreiben.
Ja, ich finde auf jeden Fall immer diese Nachworte total bereichernd und schätze das total. Und ich danke dir auch für dieses Gespräch und diese wunderbaren Einblicke in eure Arbeit. Fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne noch sagen würdest zu dem Buch und zu dieser Übersetzung so zum Abschluss?
Also ich möchte vor allem sagen, dass ich mir wünsche, dass es ganz, ganz viele Menschen lesen, dieses Buch, und auch diese Erfahrung teilen können, eben hinzuzulernen, gerade was den schwarzen literarischen Kanon anbetrifft, diesen ganzen Reichtum an Intellektuellen, an schwarzen MusikerInnen. Ja, es ist einfach ein extrem gut geschriebenes, kunstfertiges Buch, bei dem man wahnsinnig viel lernen kann. Also das ist auf jeden Fall etwas, das ich mir wünsche, dass bei Büchern ja ohnehin oft eine so kurze Haltbarkeit haben und in den Buchläden nur so kurze Zeit zu finden sind. Pieper hat diese wahnsinnige Anstrengung unternommen, dieses große Projekt durchzuführen, und zugleich war auch da sozusagen beschränktes Budget an für Marketing da, und würde mir einfach wünschen, dass gute Bücher viel länger weitergegeben werden und weitergelesen werden. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, von dem ich mir wünsche, dass es noch ganz viele lesen.
Danke, das kann ich nur unterschreiben.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch und die Einladung nochmal und auch für eure teure Arbeit.
Das war das Gespräch zwischen Anna und Maria. Ich fand die Einblicke unglaublich interessant, vor allem wie sich die Übersetzung des African American Vernacular English in den Jahren gewandelt hat. Auch heute soll es natürlich wieder eine Buchempfehlung geben von einer unabhängigen Berliner Buchhandlung. Diesmal empfiehlt euch Max Bücher von der Buchhandlung Die Gute Seite in Neukölln am Richardplatz, eine kleine, gut kuratierte Buchhandlung mit Kinderbüchern, Sachbüchern und Belletristik. Also wenn ihr in Neukölln seid, schaut unbedingt mal vorbei.
Hi, ich bin Max aus der Buchhandlung Die Gute Seite am Richardplatz in Neukölln und empfehle euch heute drei sehr gute Bücher. Da ist zunächst Mr. Potter von der antiguanisch-US-amerikanischen Autorin Jamaica Kincaid. Der namensgebende Mr. Potter ist Taxifahrer auf Antigua, träumt von einem besseren Leben und ist aber schon längst tot. Er erzählt seine Geschichte also nicht selbst, sondern die wird von seiner Tochter erzählt, die den immer abwesenden Vater eigentlich auch gar nicht kennt. Dadurch entsteht ein total interessanter, nüchterner und distanzierter Blick, und die gewonnene Hoheit über das Leben des Vaters und auch stückweise über die eigene Biografie dieser Tochter ist im besten Sinne, so finde ich das, eine poetische Selbstermächtigung. Dann möchte ich außerdem den bereits 1974 erschienenen, dann vergessenen und zum Glück wiederentdeckten Roman Oreo von Fran Ross noch empfehlen. Da geht es um die 16-jährige Oreo, die schwarz und jüdisch ist, die ihren Vater sucht und sich aus diesem Grund auf den Weg von Philadelphia nach New York macht. Die Reise verläuft natürlich weder geradlinig noch unproblematisch, sondern ist mit Rassismus, Antisemitismus und auch Misogynie gepflastert. Aber diese Welt, in der Oreo unterwegs ist, hat eben die Rechnung ohne sie gemacht, die trotzt nämlich allen Widrigkeiten mit größter Souveränität, mit Witz und Selbstbewusstsein und haut den Rassisten und Antisemiten auch gerne mal aufs Maul. Das ist insgesamt ein total wohltuend direktes Buch voller skurriler Absurditäten. Und zum Schluss möchte ich noch Kindred von Octavia Butler vorstellen. Das ist ein unheimlich guter und komplexer Roman über die Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Als Rahmenhandlung dient hier eine Zeitreisegeschichte, in der die Protagonistin Dana immer wieder im Jahr 1985 auf einer Plantage in Maryland landet, dort jedes Mal aufs Neue ums Überleben kämpfen muss. Diese Rahmenhandlung ermöglicht aber auch sowohl über rassistische Kontinuitäten als auch über die enge Verknüpfung von Rassismus und Misogynie zu sprechen. Das ist ein wichtiger und im wahrsten Sinne des Wortes fantastischer und in die Gegenwart rein weisender Roman.
Für diesen Podcast haben wir eine Projektförderung des Berliner Senats für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten. Wenn ihr helfen wollt, die verschiedenen Formate von Pokolit nachhaltiger und unabhängiger zu machen, könnt ihr unsere Arbeit über Steady unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaut bis zur nächsten Folge gerne auf pokolit.com vorbei. Wir freuen uns auch auf Instagram von euch zu hören oder lest Annas und Lucys Buch. Aber jetzt erstmal bis zur nächsten Folge.